Bayer Leverkusen könnte am heutigen Weltknuddeltag eine ordentliche Umarmung, glaube ich, ganz gut gebrauchen. Die ersten Wochen des Jahres waren für die Werkself mit zwei Niederlagen in der Bundesliga schon gar nicht lustig gewesen. Und dann setzte es gestern Abend in der Champions League auch noch eine 0-2-Pleite bei Olympiakos in Piräus, die den Playoff-Traum der Leverkusener ziemlich in Gefahr bringt und eine Frage aufwirft. Reden wir hier eigentlich wirklich nur über eine Ergebniskrise, über eine kleine Delle oder hat Bayer vielleicht sogar ein grundsätzliches sportliches Problem? Problem heute bei uns hier im Fever Pitch Podcast.
Fever Pitch, der Fußball-Podcast.
Mit Malte Asmus und dem Moderator und Kommentator Cedric Pick. Hallo Cedric.
Hallo Malte.
Ich grüße dich. Du hast doch mal jahrelang für die Werkself ein Radio gemacht. Das hast du gegründet und auch lange kommentiert. Und jetzt machst du beim ersten über den ersten FC Köln einen Vodcast für Sky. Geschichten aus dem Geißbockheim. Hat dich die Niederlagenserie der Leverkusener jetzt ins andere Lager verschreckt?
Naja gut, also da hätte ich mir dann nicht den ersten FC Köln als Gesprächsthema aussuchen dürfen, wenn ich da nur nach Siegen aus wäre beziehungsweise wenn ich nur über einen Verein berichten wollen würde, der nur siegt, dann wäre es vielleicht dann doch Bayern München gewesen. Oder Borussia Dortmund, denen es momentan ja auch ganz gut geht, ergebnistechnisch, wobei, ja, mit Blick auf den gestrigen Abend auch verloren bei Tottenham. Ja, gut, aber nein, das ist nicht der Grund, um deine Frage zu beantworten. Ich habe die Werkself begleitet, das ist absolut richtig. 7 Jahre lang bei jedem Pflichtspiel, heim, auswärts, immer live aus dem Stadion. Aber jetzt mache ich ein Format für Sky, nicht für den SC FC Köln. Du hast gerade schon richtig gesagt, es ist kein Köln-Podcast im Vereinssinne, sondern es ist eben ein Sky-Podcast, der über all das Bunte und auch über das, was auf dem Feld passiert, beim 1. FC Köln berichtet. Und da gibt es ja immer jede Menge Gesprächsstoff.
Das wollte ich gerade sagen, mit dem Kollegen Marlon Irlbacher zusammen. Aber wenn du jetzt noch Werkself Radio machen würdest, wie hättest du denn den Auftritt der Werkself gestern Abend in Piräus kommentiert, eingeordnet?
Dürftig, zu wenig und untermauert, dass bei Leverkusen eine ganz klare Krise da ist. Du hast es gerade einleitend gefragt, ist es nur eine Ergebniskrise? Meine Antwort wäre nein, da passt viel strukturell aktuell einfach auch nicht. Es ist mehr als nur eine Ergebniskrise. Spieler sind unzufrieden, äußern sich auch kritisch der Öffentlichkeit gegenüber. Robert Andrich tut das zum Beispiel, der auch sagt, es kann nicht sein, dass immer wenn uns der Gegner 1-1 presst, wir permanent die immer selben Probleme bekommen. Und das ist immer eine Aussage, da höre ich immer ganz besonders hin, denn wenn ich das mitbekomme, hat es der Gegner schon längst rausgefunden. Und wenn der erste Gegner checkt, wie man gegen Leverkusen erfolgreich Fußball spielt, denn das hat er ja verraten, unangenehm, 1-1 pressen, früh anlaufen, unangenehm sein, dann findet das auch der zweite und der dritte Gegner raus und dann hast du die immer selben Probleme und offensichtlich auch die immer selben negativen Resultate. Das war jetzt der schlechteste Saisonstart seit 2004, das habe ich mir nochmal rausgesucht, also schon über 20 Jahre her mit 2 deftigen Niederlagen in der Bundesliga. Die eine Niederlage deftig auch vom Ergebnis, 1-4 gegen Stuttgart, die andere von der Spielart 0-1 bei der TSG Hoffenheim. Auch das war nicht unverdient, dass man da verloren hat. Und jetzt bei Piräus 3 wichtige Punkte in der Champions League liegen lassen. 0-2 bei einer Mannschaft, bei allem Respekt für Piräus, die eher ins zweite oder auch dritte europäische Regal gehört. Das kann nicht sein, ist aber so. Und deswegen sind die Probleme bei Bayer Leverkusen tiefgreifender und nicht nur von ergebnistechnisch Natur.
Ich wollte gerade sagen, man muss jetzt anders auch bei Leverkusen in die Aufarbeitung gehen. Stuttgart und Hoffenheim konnte man sich irgendwo wahrscheinlich noch schönreden und sagen, okay, das sind Champions League Mitbewerber in der Bundesliga. Das ist natürlich schon ein Regal, was ein bisschen höher ist. Aber Piräus, die waren vor dem Spieltag, ich glaube, 31. in der Champions League Tabelle. Jetzt sind sie hochgesprungen natürlich, jetzt auf jeden Fall an Leverkusen quasi vorbeigezogen. Heftig.
Ja, absolut. Und das, nachdem man in der Leverkusener Welt ja auch gerne auf die Champions League zuletzt blickte. Man hat da ja wirklich tolle Resultate erzielen können. Ich erinnere an den Sieg in Lissabon. Dann gab es das fulminante, tolle Erlebnis bei Manchester City, die man auch hat schlagen können im Etihad. Und da dachten schon alle, Mensch, also Champions League können wir. Und gerade auch in dieser Saison und mit dieser komplett neu zusammengewürfelten Mannschaft ist das vielleicht genau unser Wettbewerb. Kann ja immer noch sein. Also man hat immer noch alle Chancen auf die K.O.-Runde. Aber es ist natürlich dann schon auch schwierig, wenn man sich diese harten Siege erarbeitet in der Fremde, wenn man das mal wieder mit so einem sehr mäßigen Auftritt auswärts bei Piräus kaputt macht. Dann ist das schon relativ bitter. Man hat jetzt nächste Woche noch das Spiel gegen Villarreal. Die sind Vorletzter der aktuellen Champions-League-Tabelle. Also gegen die muss es dann klappen und in der Bayer-Arena. Aber bei dem, was da alles gerade nicht zusammenläuft, würde ich da jetzt auch nicht zwingend auf Bayern 04 wetten, sage ich auch ganz ehrlich. Und wenn man da aber nicht gewinnt, dann ist man raus. Und das ist natürlich überhaupt nicht einkalkuliert bei Bayern 04.
Ganz genau. Lass uns mal in die Aufarbeitung gehen und in das, was sportlich da eben jetzt nicht so zusammenpasst. Ein Punkt, Intensität ist das, was sehr auffällt gegen Hoffenheim. Glaube ich, 7 Kilometer weniger gelaufen als die Hoffenheimer. Wie hast du das gegen Piräus gesehen? Da war ja zumindest, es waren Chancen da und sie haben es ja versucht zu machen. Aber auch da, dieses Pressing-Thema, glaube ich, war über weite Strecken auch eins, ne?
Ja, du bist halt irgendwann dechevriert, ne, sagt man, glaube ich. Und mittlerweile guckt ja jeder hin. Wie spielt Leverkusen? Was kann man dagegen tun? Wie haben es die Gegner zuletzt erfolgreich gemacht, die gegen Leverkusen haben gewinnen können? Und ja, Piräus musste sich nur ganz aufmerksam das Spiel gegen Stuttgart angucken, dann nochmal hingucken beim Spiel gegen Hoffenheim. Und dann wissen sie auch, wie sie es selber dann zu tun haben. Und das haben sie eben auch gemacht. Wobei man sagen muss, das hast du schon richtig erwähnt, es ist jetzt nicht so, dass Leverkusen chancenlos war. Also nach dem 1-0 für Piräus hatten sie eine lange Druckphase auch, wo sie hätten ausgleichen können, respektive müssen. Die Chancen waren da, haben aber den Ausgleich nicht gemacht. Und dann kommt das 2-0. Die Tore fielen natürlich auch zu ungünstigen Zeitpunkten, wobei es günstige auch nicht gibt, das weiß ich. Aber trotzdem irgendwie direkt am Anfang, 2. Minute und dann nochmal direkt kurz vor der Halbzeit und du selber lässt viel liegen und dann geht natürlich der Kopf an, zuletzt negative Erlebnisse gehabt. Das ist ja dann im Sport auch immer so eine eigene Dynamik, die dann dafür sorgt, dass du gerne auch mal in so einen Negativstrudel gerätst, obwohl du dich wehrst und dich bemühst. Aber dann steht's halt 0-2 zur Halbzeit und dann dachte ich, naja gut, 45 Minuten sind noch auf der Uhr und vielleicht gibt's jetzt so diesen richtigen Wachrüttler in der Kabine und dann noch mal mehr eine Energieleistung auch in der zweiten Halbzeit. Aber gerade die zweite Halbzeit fand ich dann wieder dürftig. Also da hätte ich mir schon auch mehr gewünscht von Leverkusen. Kam nicht, Ball ging nicht über die Linie. Das ist ja dann auch sowas, was du hast, wenn es nicht läuft. Du machst die Dinger nicht. Haben wir ja auch gegen Hoffenheim gesehen. Was hatte Patrick Schick für eine Riesenchance, da gegen Hoffenheim zu knipsen. Und ich glaube, was waren es, 5 Meter oder so, relativ frei vorm Tor, macht er den nicht. In 9 von 10 Fällen macht er den, aber in dem Spiel dann eben nicht. Und dann steht es nicht 1-1, sondern 0-1. Und dann kommt es eben zu dieser gerade angesprochenen Negativdynamik, die es im Profisport eben nun mal gibt. Und da muss man irgendwie raus. Und jetzt ist Kasper Juhlmann zum ersten Mal so richtig gefragt.
Ist er der Mann, den du auch jetzt vor allen Dingen in die Verantwortung nehmen würdest oder würdest du es erstmal vielleicht auf dem Platz versuchen und da mal zu suchen, wer könnte denn da eigentlich diese Verantwortung übernehmen? Auch dieses Aufbäumen, was du ja in der zweiten Halbzeit auch zu Recht vermisst hast, vielleicht auch mal initiieren. Ich sehe da im Moment niemanden, der so das Heft des Handelns wirklich in der Hand hat. Andrich versucht es zumindest, aber er ist auch vielleicht auch einfach nicht der Spielertyp, der das so alleine bewerkstelligen kann.
Ja, gucken wir mal auf das Kalenderjahr 2025, als die Saison losging. Gut, klar, dann gab es relativ schnell den Trainerwechsel, dann kam Kasper Juhlmann und der hat es dann geschafft, aus diesem, ich sage jetzt Anführungsstrichen, Trümmerhaufen, ne? 2 Spiele, 1 Punkt in Bremen, das war gar nichts mit Ten Hag, da war die Stimmung wirklich auf 0 Punkt, der Trainer musste schnell weg, man hat schnell reagiert. Da habe ich auch zum damaligen Zeitpunkt, das mache ich auch jetzt, ein großes Lob ausgesprochen an die Verantwortlichen bei Bayern 04, so strikt und so klar und so schnell zu handeln und dann eben auch einen Glücksgriff zu landen, weil Kasper Juhlmann, den wollten sie ja schon auch die letzten Jahre immer mal wieder unter das Bayerkreuz holen, das hat nie geklappt, dann hat's endlich geklappt und dann ist auch der derjenige gewesen, der aus diesem neu zusammengewürfelten Kader, muss man ja auch mal sagen, einen Riesenumbruch in Leverkusen, der es geschafft hat, dann ab Spieltag 3 dann in die Spur zu finden. Und dann standen sie vor Weihnachten noch auf Platz 3, haben also sich richtig gut reingefuchst, haben tolle Spiele geliefert, die in der Champions League haben wir schon angesprochen, auch in der Bundesliga war viel, viel Gutes mit dabei, im Pokal weitergekommen, in Dortmund. Also da war viel Positives mit dabei. Und warum? Weil eben die Führungsspieler, die du gerade ansprachst, funktioniert haben. Das war nicht nur ein Robert Andrich, das war auch vor allem ein Alejandro Grimaldo, der komplett in die Leaderrolle gefunden hat. Also diese Umstrukturierung des Kaders, wenn die jemand gut getan hat, dann Grimaldo, der nochmal mehr Führungsspieler war oder auch ist, das aber vor allem 2025 in der in der zweiten Hälfte des Kalenderjahres gezeigt hat, wie er das kann und mit Vorlagen und mit tollen Toren und als Leader auf dem Platz oder eben auch ein Alex Garcia, den ich so stark in Leverkusen zuvor auch noch nicht gesehen habe. Also die beiden Spanier, für mich die Gewinner der Umstrukturierung, die absoluten Garanten dafür, dass Leverkusen es eben auf Platz 3 zwischenzeitlich geschafft hat. Und jetzt funktionieren die nicht so richtig und Robert Andrich kommt nicht so richtig in die Führungsrolle rein und ja, dann ist eben nicht viel da. Und ich will keinem unter Bayerkreuz den Willen absprechen. Alle, die da auf dem Platz stehen, die wollen Erfolg, ganz, ganz sicher. Da habe ich gar keinen Zweifel. Aber ich glaube, dieser Mannschaft fehlt momentan der Plan, wie man in einer leichten Krise da sich wieder rausstrampelt. Also wenn Robert Andrich offensiv auch den Medien gegenüber sagt, wir kommen mit dem 1-gegen-1-Pressing des Gegners nie klar, also weder in dem Spiel noch in dem anderen, noch in dem nächsten, also es funktioniert einfach nicht, das ist so ein Dauerproblem für uns, dann frage ich mich, warum kann man das unter der Woche im Training nicht so aufarbeiten, dass sich dieses Problem löst? Denn klar, man muss auf der einen Seite sagen, es sind viele Spieler dabei, die auf diesem Niveau das erste Mal spielen. Dann nimmt man so einen Maser, der aus Berlin gekommen ist oder auch viele andere, die das noch nicht so lange kennen. Auf der anderen Seite sind Profifußballer und dass sie kicken können, haben sie eben in der Hinserie gezeigt. Also gibt immer für und wieder. Aber genau deswegen sage ich, Trainer ist gefragt, der muss sich den Grimaldo nochmal packen, der muss sich den Garcia nochmal packen, den Andrich nochmal packen als Führungsspieler und der muss der Mannschaft auch im kollektiven Plan mitgeben, wie sie sich da jetzt wieder rausarbeiten. Also da ist er jetzt wirklich gefragt.
Und ein Plan, den auch alle irgendwie verstehen, weil Andrich hat ja jetzt auch nach dem Hoffenheim-Spiel gesagt, also irgendwie haben wir keine Struktur, keine Ordnung da drin, 4 machen das eine, 3 das andere, das kann ja auch irgendwo dann nicht sein und das ist ja dann auch wirklich was vom Trainer dann auch kommen muss, wo der Trainer sagt, Leute, das ist unser Plan und nicht das, was ihr da macht.
Genau. Exakt. Und das sind eben die Aussagen, wo ich denke, da läuft irgendwas nicht rund, weil erstens finde ich nach wie vor, dass man die Dinge intern anspricht und nicht nach außen hin, weil dann macht man sich auch so ein Stück weit verletzlich und zeigt dem Gegner eben auch, wo es rumort. Ich weiß jetzt gar nicht, wo spielt der Leverkusen jetzt am kommenden Wochenende?
Gegen Bremen, zu Hause gegen Bremen. Ach. Und das ist ja nur was, wo wahrscheinlich Herr Hülmann jetzt erstmal Angst kriegt, weil die Trainerkiller aus Bremen, zuletzt haben sie Topmöller rasiert.
Genau, dann der Wolfsburger musste ja auch dran glauben und noch einer. Ich glaube, es waren 3, die nach Bremen fliegen mussten. Gladbach, schon heftig. Ne? Der Gladbach genau, Ceoane damals, richtig. Genau. Also Bremen ist immer ein schwieriges Pflaster, wenn der Trainer eh schon kippelt. Kippeln tut er nicht. Also sollte gegen Bremen das Spiel verloren gehen, was ich nicht glaube, dann wird Julian trotzdem noch da sitzen, denn insgesamt ist seine Bilanz ja trotzdem noch eine sehr positive und die Verantwortlichen wissen eben auch, hey, das ist Saison 1 nach dem Umbruch. Und was man ja auch sagen muss, es gibt bei jeder Mannschaft mal im Zuge einer Saison, außer vielleicht bei den Bayern, eine Delle. Also wenn man sich auch die letzten Jahrzehnte anguckt, der Meister vielleicht meist nicht, deswegen ist er auch am Ende Meister, aber alle ab Platz 2 abwärts haben irgendwann mal eine kleine Ergebnisdelle oder auch mal ein bisschen größere gehabt. Und die einen haben die am Anfang der Saison, dann gibt es andere Mannschaften, die bauen die in der Mitte ein, wie jetzt Leverkusen. Und es gibt wieder andere Mannschaften, die, wenn es um den Kuchen geht, dann plötzlich nicht mehr liefern und hinten raus irgendwie die Punkte lassen. Also das gibt es ja alles. Und vielleicht hat Leverkusen jetzt einfach gerade echt eine schwierige Phase, wo es darum geht, sich nochmal neu zu ordnen, neu zu finden, noch neu als Team sich zu entdecken und Lösungen zu entwickeln in unangenehmen Situationen und gegen die gerade angesprochenen Probleme. Und wenn sie das dann im Griff haben, egal wie lange das dauert, ob 1, 2 oder 3 Wochen, dann haben sie vielleicht wieder den Flow und starten dann wieder eine Positivserie. Kann ich mir bei der Mannschaft vorstellen, denn nochmal, dass sie die Qualität haben, haben sie nachgewiesen. Jetzt müssen sie nur gucken, wie sie da rauskommen. Das ist jetzt auch so eine Art Charaktertest.
Wobei das natürlich auch immer die Gefahr birgt, dass da so eine Abwärtsspirale denn einsetzt, dass sich irgendwas dann im Kopf verselbstständigt und dann auch vor allen Dingen festsetzt und dann immer wieder diese gleichen Muster, weil es sind ja ähnliche Muster, die sich bei Leverkusen zeigen, die sich von Spiel zu Spiel wieder zeigen, dass das irgendwann dann einfach auch nur ganz schwer noch rauszukriegen ist und dann vielleicht zu einem Zeitpunkt erst rauskommt, wo die Ziele, die man sich eigentlich gesetzt hat, und das ist ja direkte Champions League Qualifikation, das ist ja bei Leverkusen ja eigentlich schon gesetzt und möglichst eben auch in der aktuell laufenden Champions League Saison dann noch in die Playoffs zu kommen oder vielleicht sogar am besten dann noch ins Achtelfinale.
Genau, also für Leverkusen, denke ich mal, ist es eine gute Saison, wenn sie in der Champions League in die Playoffs kommen. Dann ist natürlich auch immer die Frage, gegen wen spielen sie. Da kann man Glück, da kann man Pech haben. Im Idealfall kommen sie noch ins Achtelfinale. Ich glaube, dann ist der Wettbewerb schon mal als gut anzusehen. Im Pokal muss es auf jeden Fall das Weiterkommen geben gegen St. Pauli. Ein Heimspiel gegen ein Kellerkind der Liga, das musste gewinnen. Dann bist du im Halbfinale unter den besten vier im Pokal. Dann ist natürlich auch die Frage, musst du nach Leipzig, spielst du gegen die Bayern oder hast du dann doch wieder auch ein bisschen Glücksglück, denn dann kannst du sogar nach Berlin gehen. Aber egal, wenn du gegen Pauli gewinnst, würde ich auch erstmal sagen, ist auch der Wettbewerb völlig fein. Und in der Bundesliga muss es dann schon die Champions League sein. Das ist natürlich der Anspruch von Bayer Leverkusen. War es immer, ist auch in dieser Spielzeit. Und das halte ich auch nicht für ausgeschlossen, aber dafür muss man aus der Krise raus, denn es ist fast wie am Anfang prognostiziert, aber dann doch nicht ganz so. Ich glaube, am Anfang haben viele Experten gesagt, die Bayern natürlich ganz vorne und dann wird um die Champions League Plätze gespielt mit Dortmund, mit Leipzig, mit Stuttgart und dann mit Abstrichen Frankfurt. Und Leverkusen ist noch dabei. Jetzt spielt sich aber Hoffenheim mit einer absolut bärenstarken Runde eben auch noch oben rein. Und die Siege, die sich holen, die sind nicht gestohlen. Das ist wirklich Qualität. Die machen da irgendwas unglaublich richtig. Also das ist Wahnsinn für mich. Der Trainer, der ja auch schon mal irgendwie so ein Stück weit wackelte und dann aber auch hier und da mal großspurig sagte, internationaler Wettbewerb ist unser Ziel in 5 Jahren Meisterschaft. Der liefert, aber hallo. Und die hatte man ja so nicht auf der Rechnung. Und deswegen wird das eine ganz enge Kiste, da sich zu betteln um diese 3 übrig gebliebenen Champions League Plätze mit Stuttgart, mit Hoffenheim, mit Leipzig, mit Dortmund und mit Frankfurt, die jetzt nach dem Trainertausch vielleicht ja auch nochmal aufkommen. Puh, das wird echt heavy, denn von diesen, was sind's, 5 Team bleiben 2 auf der Strecke. Und Leverkusen kann durchaus dazugehören, muss aber nicht. Aber das wird eben der Verlauf der nächsten Wochen zeigen.
Das wollte ich gerade sagen. Die nächsten Wochen sind da sehr, sehr richtungsweisend natürlich für diese Geschichten. Aber wo du Hoffenheim ansprichst, es ist ja auch ein gutes Beispiel dafür, weil du sagtest, der Trainer hat schon gewackelt. Der hat, glaube ich, auch sehr bedenklich gewackelt sogar zwischendurch, zumindest was man so von weit weg hörte, dass man eben mit Festhalten an einer Idee dann auch durchaus weit kommen kann und dass man eben auch schwierige Phasen einfach mal aushält und darauf vertraut, dass der Trainer schon eine Antwort findet. Und bei Leverkusen haben wir gesehen, Hjulmann hatte sie am Anfang tatsächlich auch gefunden. Und es ist ja davon auszugehen, dass er sie auch wiederfindet. Aber wie groß ist denn der Druck jetzt schon, obwohl man bei Leverkusen weiß, es ist Umbruch, der da trotzdem auf ihm lastet, auch von Seiten, also nicht nur von Seiten der Fans, aber vor allen Dingen innerhalb des Vereins?
Ja, das ist im Profisport, gerade im Profifußball ja immer wirklich schwierig zu prognostizieren. Wie stark sind die Nerven der Verantwortlichen? Also ich bin felsenfest der Überzeugung, dass jetzt hier heute der Stuhl komplett einbetoniert ist von Kasper Hjulmann, dass der nicht ansatzweise wackelt, weil er das volle Vertrauen von Caro, von Simon Rolfes genießt. Aber lass nochmal 3 Niederlagen folgen, dann sieht das die Welt auch schon wieder anders aus. Ich glaube aber nicht, dass es so kommt. Nochmal, also ich denke schon, dass Kasper Hjulmann jemand ist, der sowas kann. Ich habe seine Antrittspressekonferenz für Sky verfolgt, habe im Zuge dessen auch viele Informationen über ihn eingeholt und fast ausschließlich positives geholt. Er hatte ja auch lange die dänische Nationalmannschaft unter seinen Fittichen und auch da immer mal wieder junge Spieler, die es galt, besser zu machen. Und das hat er geschafft. Also die sagen selber, ich bin unter ihm besser geworden. Er hat mich immer mitnehmen können auf dem Weg. Er ist jemand, der gut führt, dem man gern zuhört, für den man vielleicht auch mal den Extrameter geht. Ist ein absoluter Teamplayer, pflegt auch, wie ich finde, eine gute Mischung aus vielleicht auch autoritären Ansagen, aber eben auch Kumpeltyp. Also hat da in vielen Bereichen einfach ganz viel Gutes, was man so braucht, um eine entsprechend tolle Trainerpersönlichkeit zu sein. Und das hört man aus Spielerkreisen, das hört man von Gestandenen, aber eben auch von jungen Spielern. Und so ein Mix ist ja Leverkusen auch. Da sind ein paar Erfahrene dabei, aber da sind eben auch viele Junge dabei. Und ich glaube schon, dass er die besser machen kann. Und ich glaube auch schon, dass er die Führungsspieler nochmal auf den Weg bringt, damit sie funktionieren, vorweggehen. Ich finde es einfach spannend, das zu beobachten, aber ich bin felsenfest davon überzeugt, dass Juhlmann das packt, dass Juhlmann noch lange Trainer ist in Leverkusen und dass er die Mannschaft daraus führt. Und ich glaube auch, dass wenn sie einmal den Weg daraus gefunden haben, dass das gerade den jungen Spielern viel mitgibt.
Jetzt für die Zukunft. Jetzt hat er natürlich noch einen kleinen Handicap noch mitzuschleppen, nämlich einige Verletzte, unter anderem der Torwart Marc Flecken, Stammtorhüter, der ja nicht ganz unumstritten war, um es vorsichtig zu sagen, fällt jetzt erstmal auf jeden Fall bis wahrscheinlich Ende März aus, Knieprobleme. Ja. Bayern muss noch nachlegen, ne? Auf dem Transfermarkt. Was glaubst du? Machen Sie
es? Ja, wär wünschenswert. Puh, schwierig zu sagen. Es muss natürlich auch immer jemand da sein, der einer Mannschaft wie Bayern 04 weiterhilft. Also das sind ja schon auch dann hohe Ansprüche. Wir sprechen von der Zielsetzung Champions League. Das müssen Spieler sein, die das Niveau haben, das spielen zu können. Und da gibt's eben gerade im Winter nicht allzu viele oder zumindest nicht viele, die sofort funktionieren. Deswegen bin ich da noch skeptisch, ob sie da jemanden finden, der jetzt wirklich auch direkt eine Verstärkung ist. Haben aber, wie ich finde, mit Blaswig einen adäquaten Torwart jetzt zwischen den Pfosten, der Flecken ersetzen kann, der auch in der Vergangenheit bewiesen hat, dass er Qualität hat und gutes Bundesliga-Niveau mitbringt. Deswegen mache ich mir da eher weniger Sorgen. Flecken war umstritten, das stimmt, weil er auch immer mal wieder Aussetzer mit drin hatte in seinem Spiel, hat aber auch wirklich überragende Partien ab und an geleistet. Also die Pokalpartie zum Beispiel in Dortmund war sensationell gut. Oder bei Manchester City. Also da hat er das Spiel fast im Alleingang gewonnen. Also das ist eben auch jemand, der das kann. Ist immer so ein bisschen mit Schwankungen versehen. Gerade beim Torwart wünscht man sich so eine gewisse Konstanz, eine Ruhepol hinter der Abwehrkette. Das ist immer
gerade in so einer Situation.
Gerade auch in so einer Situation. Gut, war jetzt nicht immer, aber ich könnte mir vorstellen, dass Blaswig das ist. Aber trotzdem, du hattest die Abstellung wegen des Afrika-Cups, du hast verletzt, du hast jetzt auch wieder Teller raus, der wegen des rechten Fußes jetzt auch erstmal ein paar Wochen nicht mit dabei ist. Genauso wie eben Flecken aufgrund des Knies ein paar Wochen nicht dabei ist. Also du hast verletzten Misere so ein Stück weit jetzt auch, aber trotzdem noch mehr als genug Qualität, um den Bock wieder umzustoßen. Weil sowas ist ja auch eingepreist in der Kaderplanung, dass du mal so ein paar Verletzte hast, dass du mal ein paar Abstellungen hast, dass du nicht immer alle beisammen hast. So planst du einen Kader und ich finde, das macht Simon Rolfes, seit er das Amt hat, schon immer ordentlich und deswegen darf das kein Grund sein dafür, dass es nicht läuft.
Bleiben wir nochmal kurz bei der Torwartfrage. Stefan Ortega von Manchester City wird gehandelt, die Nummer 3 mittlerweile nur noch bei Manchester City, will im Sommer wahrscheinlich sowieso weg, weil er keine Chance mehr bei City sieht. Er war ja schon mehrfach in Leverkusen im Gespräch. Was gesagt wurde, wurde dann immer ja doch nicht genommen, weil ein paar Punkte dann gegen ihn sprach, man nicht hundertprozentig überzeugt war. Ist das dann die richtige Wahl, jemanden, den man schon zweimal quasi abgelehnt hat, dann im dritten Anlauf eventuell doch zu nehmen, weil man keine andere Möglichkeit hat oder weil er als Local Player Möglichkeiten eröffnet, noch für die Champions League in Sachen Kader ein bisschen was machen? Da gibt es ja irrwitzige Regelungen, die da dann zum Tragen kommen, um dann noch nachzunominieren. Wenn du ein paar Deutsche reinpackst, dann darfst du noch ein paar wieder dazu holen in deinen Kader. Also ich kann es jetzt gar nicht im Detail wiedergeben, aber es ist auf jeden Fall vielleicht eine Überlegung wert.
Ja, so verrückt das klingt, so wahr ist es auch. Das spielt natürlich alles mit rein, hat man meist gar nicht so auf dem Schirm. Aber jetzt auch, wo du sagst, das ist ja tatsächlich so. Das sind alles Dinge, die musst du berücksichtigen und alles abwägen. Man muss dazu sagen, Kasper Juhlmann hat ihn noch nie abgelehnt. Und das könnte natürlich ein Argument sein, zu sagen, hey, neuer Trainer und der will dich und wie schaut's aus? Und diesmal würden wir es machen. Und wenn die Situation auch da ist und man weiß, man würde ihn auch spielen lassen im Zweifel, dann finde ich, kann man den Transfer auch tätigen. Ich finde Ortega gut. Also ich bin Fan von ihm. Ich finde, der hat bei all seinen Stationen immer konstant auch gute Leistungen gezeigt. Auch bei Manchester City, wenn er mal hat spielen dürfen. Und ja, also ich würde es begrüßen, wenn sie ihn holen würden. Zumal ja, auch Mark Flecken, wenn er dann wieder mit dabei ist, Knie ist immer so eine doofe Geschichte, ne? Dann kannst du dich wieder mal irgendwie vertreten, dann vertreten er wieder was, dann bist du plötzlich bis Saisonende raus. Das musst du alles mit einpreisen. Du kannst ja jetzt nicht sagen, ja gut, bis Ende März müssen wir bis Blaswig irgendwie durchkommen und dann haben wir den Flecken wieder bis Mai und dann ist gut. Nein, du kannst ja nicht planen. Also du musst ja immer schon auch irgendwie berücksichtigen, dass gerade nach so einer langen Verletzung da auch nicht wieder alles direkt so funktioniert wie gewünscht. Also werden weiterer Torwart nicht verkehrt und Ortega, also ich halte viel von ihm. Ja, bin gespannt, ob er kommt.
Mit Blaswig und Ortega zwei, die auch mal um die Nummer 3 in der Nationalmannschaft sich mal kurzzeitig zumindest gebettelt haben.
Ja, 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 richtig, richtig, absolut, ja, stimmt, vergisst man schnell, aber das ist doch, ja, lang und irgendwie gefühlt lang ist her, ist aber dann ja, doch nicht
so. Noch gar nicht so lange, anderthalb Jahre, glaube ich, ne, aber unter Julian Nagelsmann auf jeden Fall schon, aber da haben sich ja einige dann schon ausprobieren dürfen. Also den Blick in die Glaskugel hast du ja im Grunde schon gemacht, der ja bei unserem Podcast hier immer eigentlich ein Muss ist für unsere Gäste. Du hast gesagt, Jüllmann wird noch lange bleiben und Leverkusen wird, da bist du sicher, auch aus diesem Tief dann wieder rauskommen. Hast du einen Quickfix, den man vielleicht sofort oder den er sofort umsetzen müsste oder wo er sofort ansetzen müsste, was aus deiner Sicht eine schnelle Besserung bringen könnte?
Ja, es ist jetzt wirklich sehr einfach gesagt, aber ich glaube, ein bisschen was ist da schon dran. Intensität erhöhen. Du hast es angesprochen, gegen Hoffenheim
7 Kilometer.
Über 7 Kilometer weniger. Dann BVB, Augsburg, Stuttgart waren es auch mindestens 4 Kilometer weniger, die sie gelaufen sind. Das ist jetzt nicht nichts. Das ist in Summe schon auch was. Und das fällt alles unter die Begrifflichkeit Laufbereitschaft, Intensität, Einsatz fürs Spiel. Denn gerade wenn es nicht läuft, sind ja die einfachen Dinge, die brillanten Dinge oftmals nicht die, die du sofort abrufen kannst. Aber was du immer abrufen kannst, ist vielleicht diesen einen Meter mehr gehen, vielleicht ein bisschen unangenehmer sein, vielleicht mal die Extrameile laufen. Klingt so ein bisschen nach Plattitüde, aber am Ende des Tages ist Fußball auch nicht immer nur Hexenwerk. Es ist manchmal eben auch der einfache Sport. Und gerade wenn es nicht gut läuft, musst du zu diesen Mitteln greifen. Also ich sag mal so, Köln hat sich jetzt nochmal mit dem Sieg gegen Mainz so ein bisschen Luft verschafft im Abstiegskampf, nicht durch tollen Fußball. Wir sind nicht nach zuvor, was waren es, 9 sieglosen Spielen plötzlich wieder in die Erfolgsspur gekommen, weil sie brilliert haben. Nein, das war ein grottenschlechtes Fußballspiel. Sind aber erfolgreich gewesen, weil sie das gemacht haben, was man immer machen kann, auch wenn man so ein Stück weit mit dem Rücken zur Wand steht oder es einfach nicht läuft. Einfach mehr Einsatz, unangenehm, lange Bälle, mal draufgehen, vielleicht mal selber hochpressen, vielleicht mal selber immer mal den ersten Ansatz wählen und den Gegner gar nicht zur Entfaltung kommen lassen. Spielfreude rauben. So diese ganz einfachen Dinge, diese Karo einfache, sage ich immer, das ist, glaube ich, das, was man sofort abrufen kann. Alles andere muss man über intensives Training einschleifen.
Und wie geht's dann aus gegen Werder Bremen? Jetzt musst du doch mal ein 1-1.
Es wird ein 1-1. Ja, also natürlich kann es auch sein, dass Leverkusen es jetzt auch nach dem wirklich sehr ernüchternden 0-2 bei Piräus nach so einer kleinen Krisensitzung schafft, dann auch gegen Bremen schon wieder den Turnaround zu packen. Aber Bremen hat auch Qualität und ich glaube, am Ende des Tages wird es ein kleiner Step in die richtige Richtung. Es wird ein 1-1.
Wir werden das natürlich überprüfen. Im Fever Pitch Newsletter werdet ihr es hören. Und Cedric, du wirst trotzdem noch nach Leverkusen dürfen, obwohl du jetzt einen Köln-Podcast machst?
Ja, ja, ja. Ich glaube, bei Leverkusen kennt man das Geschäft. Und ich rede gerne über Fußball, völlig unabhängig, ob über Leverkusen, Köln, aber über einen anderen Verein. Und es macht wirklich viel Spaß, mit dem Kollegen Alon Irlbacher den Sky Sport Köln Podcast zu machen, weil eben es hat ja auch eine Brisanz, wenn es kein Verein-Podcast ist. Man darf ja auch mal kritisch ins Gericht gehen. Ja, ne? Ansonsten bei einem Vereinsformat hat man ja auch gerne mal die jeweilige Vereinsbrille auf. Das ist ja dann hier und da auch mal mehr gewünscht. Das ist ja auch völlig legitim. Aber als neutrales Sportmedium, das alle Vereine gleichermaßen liebt, darf man eben auch mal den Finger in die Wunde legen und das macht doch auch Freude.
So soll es sein. Sag noch kurz, wie oft kommt der, wann kommt der immer, wann kann man das sehen?
Also, ja, der kommt jeden Montag, immer mit wechselnden Gästen, also Marlon, ich und dann eben Gast. Also wir hatten in der ersten Folge Terodde, jetzt hatten wir zuletzt Pierre Littbarski und da kommen noch viele illustre Gäste aus dem FC-Dunstkreis, aktuelle und ehemalige und gibt immer was zu plauschen.
Solltet ihr unbedingt reingucken. Gibt es auch bei YouTube den Feverpitch Newsletter. Den Newsletter kriegt ihr als Newsletter, aber den Feverpitch Podcast kriegt ihr auch als Vodcast bei YouTube. Also von daher überall zu kriegen, wo man Podcasts hören und sehen kann. Cedric, ich danke dir, dass du da warst und mit mir auf Leverkusen geguckt hast.
Ja, hat Spaß gemacht. Vielen Dank.
Ja.
Feverpitch, der Fußballpodcast.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.